Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Eigentlich hatte ich mich auf das Thema der zweiten Grundlage der Achtsamkeit vorbereitet. Wie ihr euch erinnert, das letzte Mal haben wir angefangen mit dem Satipatthana Sutta, das heißt dem Grundlagentext innerhalb des Theravada-Buddhismus zur Meditation, haben uns die erste der vier Grundlagen ein wenig genauer betrachtet, das heißt die Achtsamkeit auf den Körper. Heute wäre eigentlich von der Chronologie der zweite Bereich dran, also zweite Grundlage der Achtsamkeit, das ist die Achtsamkeit auf die Gefühle, so wie es die meisten deutschen Übersetzer übersetzen. Ich würde aber gerne ein anderes Thema einschieben und das Thema dann einfach aufs nächste Mal vertagen, weil es gibt einen aktuellen Anlass und ich finde das Thema äußerst spannend, weil es für mich nicht ganz so klar ist. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass vor 2 Tagen Thich Nhat Hanh gestorben ist. Thich Nhat Hanh war ein vietnamesischer Meditationslehrer. Die Geschichte von Thich Nhat Hanh ist die, dass er während des Vietnamkrieges versucht hat, zwischen den verfeindeten Parteien, also den Vietcong und den Amerikanern bzw. den Südvietnamesen zu vermitteln. Also er hat versucht, eine extreme Neutralität zu halten und versucht, Frieden zu schaffen. Das war aus der Perspektive von beiden Seiten ein Problem. Aus der Perspektive der Vietcong war es ein Problem, dass sie nicht genau wussten, ob sie auf ihn zählen können oder nicht. Wobei im Vietnamkrieg ein Großteil der buddhistischen Mönche auf der Seite von Nordvietnam gekämpft, glaube ich nicht, aber zumindest ideologisch waren. Und für die Südvietnamesen war er ein Dorn im Auge, weil irgendwie hat es denen auch nicht in den Kram gepasst. Die südvietnamesische Regierung war sehr katholisch orientiert und Buddhismus sowieso eher skeptisch gegenüber. Und wenn da jemand auch hier nicht klar Stellung bezieht, dann ist das auch ein Problem. Thich Nhat Hanh hat sich also versucht, neutral für den Frieden im Vietnamkrieg einzusetzen, ist dann auch eingeladen worden zu einer Friedenskonferenz, soweit ich mich erinnere, nach Frankreich. Als er zurückreisen wollte, hat er keine Erlaubnis mehr bekommen, nach Vietnam zurückzugehen und war dann gezwungen, in Frankreich Asyl zu beantragen bzw. dort zu leben. Das war 1966. Im Westen ist er dann in den 60er Jahren bekannt geworden durch seinen sehr poetischen Stil, Buddhismus zu reflektieren. Das heißt, er hat sehr, sehr viele Gedichte geschrieben und ist damit in den 60er, 70er Jahren in der amerikanischen buddhistischen Szene ein Star geworden. Hat dort dann auch einen Verlag gegründet, der nur noch seine Bücher herausgebracht hat und hat sehr, sehr viel publiziert. 1966 hat er dann einen eigenen Orden gegründet, Intersein, Interbeing heißt er, glaube ich, auf Englisch. Und 1982 hat er also in Frankreich eine große buddhistische Community begründet, das war Plum Village, wo einerseits in seinem Orden ordinierte Mönche und Nonnen gelebt haben, aber auch Laienanhänger. Das heißt, es war so eine gemischte Community. Im 88. Lebensjahr, also 2014, hat er einen schweren Schlaganfall erlitten. Seit 2018 hat er in Vietnam gelebt. Er ist dann am 22. Jänner 2022 in Vietnam gestorben. Wie bitte?
95 Jahre.
Mit 95 Jahren, ah, okay. Ich habe ihn auf 2 Retreats erlebt. Jetzt muss ich überlegen, wann das war. Das war vor 23 Jahren, so in der Größenordnung. Also eins in Salzburg und eins in Los Angeles. Es gibt 2 Aspekte, denke ich mir, oder 3 Aspekte eigentlich. Es gibt einmal den Thich Nhat Hanh, so wie man ihn aus seinen Büchern kennt. Und ich glaube, da ist er jemand, der einerseits in der westlichen buddhistischen Szene einen ganz eigenen Stil kreiert hat. Das heißt, er hat eigentlich poetische Bücher geschrieben, also viele Gedichte, also sehr ja, poetisch. Und damit unterscheidet er sich von der generellen buddhistischen Literatur in der Weise, dass die meisten aktuellen Texte in der Regel alles überarbeitete Vorträge sind. Also ein ganz anderer Stil. Und Und ich glaube, man kann oder man kann nicht, aber es gibt so, also man kann diesen textlichen Aspekt von der Person von Thich Nhat Hanh trennen. Also ich glaube, das ist ein eigenständiges Werk. Von der Person her war er natürlich Vietnamese. Und so wie er Buddhismus geübt hat und was er auch dem Westen angeboten hat, sprich sein Orden Interbeing oder auf Deutsch Intersein, war jetzt aus meiner Perspektive sehr asiatisch, also sehr ungewohnt. Das heißt, also es gab riesige Veranstaltungen und Teil dieser Veranstaltungen waren immer die Mönche und die Nonnen, die dann gemeinsam gechantet haben. Und das war also sehr formal und das war nochmal so eine eigene Welt, denke ich mir. Und der dritte Aspekt, der, glaube ich, bei Thich Nhat Hanh interessant ist, ist seine Einstellung zu Friedensarbeit. Und das wäre der aktuelle Anlass eigentlich, über das Thema gemeinsam zu reflektieren, weil Thich Nhat Hanh war jemand, der gesagt hat, dass Gewalt in keinster Weise irgendeine Lösung ist, dass er hat diesen Begriff immer wieder benutzt, dass der Weg das Ziel ist. Das heißt, dass nur ein gewaltfreies Leben ein Ziel sein kann und nie ein Mittel, das ein Ziel rechtfertigen kann. Wie sagt man? Also ein Mittel, das Ziel, das Mittel. Der Zweck heiligt die Mittel. So rum, genau. Und das ist, also wir haben ja sogar ein eigenes Sprichwort dafür. Und er hat sich sozusagen vehement dagegen ausgesprochen, dass der Zweck die Mittel heiligt. Das bedeutet, dass Gewalt nie ein Mittel zum Frieden sein kann, sondern dass wenn man für sich den Standpunkt vertritt, dass Gewalt unheilsam für einen selbst als auch für die Umgebung ist, dann kann man eigentlich nicht Gewalt als Mittel einsetzen. Und insofern war sein Weg anknüpfend an Martin Luther King und Mahatma Gandhi, ein Weg der vollkommenen Gewaltlosigkeit. Sein Grundverständnis des Buddhismus war, ich sage jetzt mal, chinesisch-vietnamesisches Zen. Und eine seiner Hauptthemen war die Verbundenheit. Und das meinte er mit Interbeing, also das Zwischensein oder das Verbundensein. Und aus dieser Idee heraus hat er die Dinge interpretiert. Und es gab in den 80er Jahren, glaube ich, war das, gab es die sogenannten Boat People. Also als es sehr, sehr viele vietnamesische Flüchtlinge gab, die sich auf sehr desolate Boote begeben haben und dann teilweise von Piraten ausgeraubt wurden, umgebracht wurden, vergewaltigt wurden. Einige haben es geschafft, sozusagen in einen sicheren Hafen zu kommen. Und einige von diesen Boat People haben in Frankreich Asyl gefunden und sind dann nach Plum Village gekommen, sozusagen zu einem Lehrer, der aus ihrer Kultur kam. Und es gibt ein eigenes, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber es gibt ein Gedicht über diese Boat People oder über eigentlich ein kleines Mädchen, das vergewaltigt wurde. Und dieses Gedicht ist deswegen interessant, weil es nicht polarisiert, sondern weil es die Verbundenheit in den Vordergrund stellt und Thich Nhat Hanh dieses Gedicht aus der Perspektive des Einsseins formuliert, das heißt, er ist einerseits eins mit dem vergewaltigten Kind, er ist aber auch oder nicht auch, sondern und eins mit den vergewaltigenden Piraten. Und das ist also ein sehr, sehr berührendes Gedicht. Und das zeigt seine Einstellung, dass er wirklich, ich weiß nicht, wie da die deutsche Begrifflichkeit für ist, aber dass er außerhalb der Dualität steht. Dass er sozusagen mit jedem Wesen eins ist, so grauslich das Wesen auch sich verhält. Und auch hier mit dem buddhistischen Hintergrund, dass es natürlich Ursachen dafür gibt, dass jemand andere Menschen so quält. Und dass diese Ursachen in geistiger, emotionaler Verwirrung liegen. Und das ist ja eine der Grundkernaussagen des Buddhismus, dass die Gier und die Aversion, der Hass aus Verblendung, aus Verwirrung kommt, und zwar aus der Verwirrung, dass wir vergessen haben oder nie erfahren haben, dass wir mit allem Lebewesen verbunden sind. Und das war so die Haltung von Thich Nhat Hanh, die er, also ich kenne jetzt nicht so nah, aber wo man den Eindruck hat, wo er das auch wirklich im Alltag versucht umzusetzen. Dieses Einssein mit allen Wesen und diesen vollkommenen, gewaltlosen Weg zu gehen. Wir stehen im Moment ja selbst, also zumindest werden ja in den Medien bombardiert mit der Ukraine und Russland, und wir können ja fast stündlich beobachten, wie sich das hochschaukelt oder wieder abflacht und so. Und da ist natürlich auch eine spannende Frage, wie ist unsere Haltung in so einem Konflikt? Also versuchen wir nur neutral zu sein, oder wenn wir uns in die Position eines Ukrainers hineinbegeben und vor unserer Grenze steht, wenn es nun so ist, ein Aggressor, wo die Gefahr ist, dass der uns angreifen möchte, was würden wir in so einer Situation tun? Und ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Ja, also das ist so der aktuelle Anlass. Und man kann die unterschiedlichen Herangehensweise an diese Problematik auch fast stündlich beobachten. Also die deutsche Außenministerin versucht sozusagen auf Verhandeln, auf keine Lieferung von Waffen in das Krisengebiet, sich sozusagen diesen Standpunkt zu vertreten. Die Amis, die Engländer, die Finnen liefern Kriegsmaterial zur Ukraine. Die Engländer, soweit ich weiß, auch Militärberater. Also, ja, aber ich glaube, für diejenigen, die so ein bisschen diese Nachrichten verfolgen, bleibt natürlich die Frage, also was ist der eigene Standpunkt? Was würde man selbst machen mit jemandem, der sozusagen hoch aufgerüstet vor der eigenen Haustür steht? Oder man stellt sich auf den Standpunkt, Gott sei Dank ist das nicht unsere Situation und ich habe nichts damit zu tun. Ist auch eine Möglichkeit. Aber ich weiß es nicht. Also, es gibt ein anderes Beispiel für Buddhismus und Krieg, was ich vielleicht auch gleich anfüge, um so ein bisschen diese Spannungsbogen auch vielleicht aufzuzeigen, was in der Geschichte unter dem Heading Buddhismus alles passiert ist. Und einige wissen das ja auch schon, weil wir hatten ja ein ganzes Semester uns mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Und der Hubert hat ja kurz gefragt mit dem Dürkheim. Und Graf Dürkheim ist so ein Beispiel aus unserer eigenen traurigen Vergangenheit. Ich habe mir so ein bisschen seine Biografie kurz ausgedruckt. Und würde das so vielleicht als Kontrast zu Thich Nhat Hanh setzen wollen. Graf Dürkheim war, also wann ist er denn geboren? Schauen wir mal. 1800, das sind die Eltern. Okay, das habe ich jetzt irgendwie nicht mit rausgedruckt. Aber er nahm als 18-Jähriger am Ersten Weltkrieg teil. Okay, kann man sich ungefähr ausrechnen, ist er um 1900, 1800, sowas in der Größenordnung. Also diese Generation ist er, hat dann als das Ende des Krieges als Leutnant abgeschlossen. Seine Eltern waren adlig, ja. Friedrich, also sein Vater hieß Friedrich Georg Michael Maria Graf Eckbrecht von Dürkheim-Montmartin. Und seine Mutter hieß Sophie Evalina Ottilde Charlotte von Kuserow. So, und das wird auch der Grund sein. Und der Vater war preußischer Diplomat und Politiker. Und das wird der Grund sein, dass er als Leutnant den Ersten Weltkrieg abgeschlossen hat. Das heißt, er wird wahrscheinlich auf irgendeine Militärakademie davor gewesen sein. Also sozusagen schon im höheren Level eingestiegen. Nicht so wie unser berühmter Gefreiter. Dann von seiner Biografie ging es weiter, dass er bei den Freikorps gelandet ist in den 20er Jahren. Und die Freikorps waren so Vereinigungen, also Soldatenvereinigungen von ehemaligen Kriegsteilnehmern, also von ehemaligen Kriegssoldaten, Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, sehr rechtslastig. Und die haben, also eine dieser Freikorps, haben also die Münchner Räterepublik niedergeschossen und er war da mit dabei. Also hat eigentlich aktiv gegen eine, ja, also in den 20er Jahren die fortschrittliche Räterepublik in München.
Gegen die Demokratie an sich, oder?
Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit Demokratie in unserem Verständnis übersetzen sollte. Es war sozusagen eine basisdemokratische Richtung oder so, also wo es Arbeiter- und Soldatenräte gab, die sich selbst organisiert haben. Und es war eine Form von direkter Demokratie eigentlich und keine repräsentative Demokratie, wie wir das hier haben. Ja, es war, Es war an sich also ein Sowjetmodell, so wie in der Anfang in der Russischen Revolution, wo sich ja auch Soldaten- und Arbeiterräte gebildet haben und auch wo die Arbeiter in den Fabriken angefangen haben, ihre Fabriken selbst zu verwalten. Ja. Und das gab es in Deutschland auch, also in dieser Nachkriegsphase. Er stand aber auf der anderen Seite. Er hat dann Philosophie und Psychologie studiert, hat auch seine Habilitation 1930 im Fach Psychologie absolviert, hat dann eine Professur 1931 bekommen auf der Pädagogischen Hochschule oder Akademie in Breslau und hat dann 1933 hat er das Bekenntnis der deutschen Professoren oder der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler unterzeichnet. Und da gab es, also wo auch Heidegger zum Beispiel unterzeichnet hat, da gab es innerhalb der akademischen Szene, müsste man sagen, ein sehr großes Potenzial von nationalsozialistischen, angehauchten Hitler-Verehrern, die sozusagen nach der Wahl 1933, als Hitler an die Macht kam in Deutschland, sofort sozusagen ihre Huldigung dem Führer in der Form präsentiert haben, dass sie also offiziell dieses Schreiben aufgesetzt haben. Und er hat damit unterschrieben. Das heißt, er hat betont, dass der Führer das Glück der Deutschen ist und also lauter so eine Sprüche. Das Interessante ist, dass er von seiner Herkunft nach den Nürnberger Gesetzen, die, jetzt weiß ich nicht, wann die verabschiedet wurden, aber auch schon relativ früh, also 33 oder 34, wo also die deutsche Gesellschaft nach Rassegesichtspunkten unterteilt wurde. Und eines der Hauptthemen des Nationalsozialismus, speziell auch von Hitler, war ja dieser extreme Judenhass. Und sie wollten also Deutschland judenfrei machen und haben also da die Deutschen unterschieden in Juden, Halbjuden, Vierteljuden und Nichtjuden. Und Dürkheim war Vierteljude. Das ist jetzt für seine weitere Karriere interessant. Also er war auf der einen Seite gehörte er zum alten Adel offensichtlich. Und es gab im Militär ja dieser Korpsgeist von diesen Adligen, die auf mehrere Generationen im Militär gedient haben, also preußischer Adel und Landadel. Und aus der Ecke wird er wohl gekommen sein. Und auf der anderen Seite hatte er aber, also waren seine Großeltern offensichtlich jüdische Bankiers. Und das hat ihm dann im Nationalsozialismus ein bisschen seine Karriere versaut. Er hat ursprünglich erst im Reichsministerium für Erziehung gearbeitet und dann später zu Ribbentrop gewechselt. Und Joachim von Ribbentrop war der Außenminister, also Reichsminister für Äußeres hieß das zu seiner Zeit. Und Dürkheim hat also in der Abteilung für die Betreuung des Auslandsdeutschtums gearbeitet und ist in dem Zusammenhang dann auch nach Japan gekommen. Wobei er war dann, also es gab dann eine spezielle Konstellation, er durfte ja nicht mehr Festangestellter, also er durfte kein Beamter sein und nicht Festangestellte eines Ministeriums. Das war als Vierteljude verboten und deswegen hat man ihn als assoziierten Mitarbeiter geführt. Und hat dann, also war dann Presse, also hat in der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes 1938 bis 1939, 1940 bis 1945 in Japan gearbeitet. Und bei diesem Aufenthalt in Japan ist er mit dem japanischen Zen-Buddhismus in Kontakt gekommen. Also schon 1941. Und das Interessante ist jetzt, also was hat Dürkheim am japanischen Zen-Buddhismus so fasziniert? Und da gibt es ein Zitat von ihm. Also er begeisterte sich für die soldatische Orientierung des Zen-Buddhismus, das heißt für die Erziehungsnatur des Krieges im Sinne des Bushido. Und das passt genau zu der Funktion des Zen-Buddhismus im kaiserlichen Japan zusammen. Das heißt, der Zen-Buddhismus war im kaiserlichen Japan Teil der ganzen militarisierten Gesellschaft, hat also für den ganzen japanischen Rassismus und Imperialismus mächtig Propaganda betrieben. Also viele der bekannten Zen-Meister haben also stark publizierte Artikel zu dem Thema geschrieben, wo sie sich also für die japanische Rasse eingesetzt haben. Und die Japaner hatten ein ähnliches Thema wie auch die Deutschen. Das heißt, sie haben geglaubt, dass ihre Rasse, also die japanische Rasse, eine besondere Rasse ist. Und zwar höherwertig als alle anderen Rassen. Und daraus haben sie abgeleitet, dass sie andere Rassen sozusagen zu Sklaven machen können. Und das haben sie dann auch bei ihrer, also das haben sie dann auch in Asien umgesetzt, also einer bei ihrer Besetzung von China, also von der Mongolei, dann von China, von Korea, wo sie also Tausende von Frauen als Zwangsprostituierte für Soldatenbordelle missbraucht haben. Ja. Also grausliche Funktion eigentlich. Und der Dürkheim fand das offensichtlich aber ganz interessant und ganz gut. Er ist dann nach 45 ist er für 16 Monate interniert gewesen und dann von den Amerikanern, ja, also hier steht repatriiert.
Repatriiert.
Was heißt das?
Ich überlege jetzt gerade, ich kenne das Wort, aber ich überlege es jetzt
Also ich
gerade.
kenne es nämlich nicht.
Du,
Aber er wird wahrscheinlich so einen
das heißt
Persilschein
immer.
bekommen haben als Mitläufer von der Nazis und
Ja.
damit war er dann sozusagen wieder aus dem Schneider. Sein Vorgesetzter, der Ribbentrop, der hat es nicht so gut erwischt. Der ist bei den Nürnberger Prozessen angeklagt worden, verurteilt worden und gehängt worden als Kriegsverbrecher. Und dann hat der Dürkheim, der ja von Haus aus Psychologe war, wobei man wissen muss, dass die Psychologie im Dritten Reich hatte unterschiedliche Bereiche. Also ein Bereich, den es eigentlich dort auf der akademischen Psychologie kaum gab, war der Bereich der Psychotherapie. Es gab einen großen Bereich, der sich mit Wahrnehmungspsychologie beschäftigt hat. Und das war der Bereich, wo Dürkheim seine Habilitation geschrieben hat, also Ganzheitspsychologie, wie nehmen wir Formen wahr, wie konstruieren wir Welt über unseren Sinnesapparat als dann auch die kognitive Verarbeitung. Und im zweiten Bereich, wo es sehr viele Lehrstühle gab, war die Kriegspsychologie. Und das war eigentlich der Bereich, der offiziell gefördert wurde. Das heißt also, man hat untersucht, was kann man machen, um besser zu überleben und alle möglichen grauslichen Geschichten eigentlich. Das war die Psychologie im Dritten Reich oder ein Großteil der akademischen Psychologie im Dritten Reich. Und als Nebenpfad gab es noch eine psychotherapeutische Psychologie ist eigentlich der falsche Begriff, weil es war eigentlich, es wurde eigentlich getragen von Ärzten. Also Sigmund Freud war ja ein Arzt. Viele seiner Schüler waren Ärzte und haben sozusagen als Ärzte die Psychoanalyse als ärztliches Verfahren für psychische Erkrankungen praktiziert. 33 bedeutete für die Psychoanalyse ist aber, dass 80% der Psychoanalytiker emigrieren mussten, weil sie Juden waren, so wie Sigmund Freud. Insofern gab es in Deutschland nur noch so eine Rumpfvereinigung von Psychoanalytikern, die irgendwie also noch ja, psychoanalytisch gearbeitet haben und die halt nicht Juden waren. Und einer dieser nicht-jüdischen Psychoanalytiker, das war C.G. Jung, das war ein früher Schüler von Sigmund Freud, hat sich aber 1910 in dieser Größenordnung von Sigmund Freud getrennt und hat eine eigene Richtung aufgemacht und war in 1933 auch einer der begeisterten Hitler-Anhänger. Hat also einige Artikel zu dem Thema geschrieben, also dass Wotan der Große wieder auferstanden ist in Form des Hitlers und er wird das deutsche Volk führen in die was weiß ich wohin und so. Also da gibt es ziemlich viele braune Flecken. Er hat sein Leben lang es geleugnet, obwohl es die Veröffentlichungen gab. Ist interessant bei C.G. Jung und ist aber sehr berühmt geworden. Weil er war offensichtlich ein sehr guter Geschäftsmann, hat sehr viele amerikanische Schüler und Patienten und Patientinnen gehabt und die haben ziemlich viel Geld bezahlt. Er selbst war Schweizer, hat war ja nicht in Zürich oder Bern gelebt, bin mir unsicher. Ja, Und bei C.G. Jung hat Durkheim eine also in dieser Tradition von C.G. Jung hat Durkheim dann seine Ausbildung als Psychoanalytiker gemacht oder Psychotherapeut und hat dann, jetzt muss ich schauen, okay, das steht jetzt hier nicht drin, erhielt das Paar günstiger nach Hause. Ja, also ab 51 hat er dann begonnen in Rütte, das ist meines Wissens im Schwarzwald irgendwo, Therapien anzubieten. Und er hat eine Frau gehabt, das war die Maria Hippius. Und die beiden haben dann in Rütte also so ein riesiges Zentrum begründet, wo Durkheim so eine Mischung aus Elementen des Zen-Buddhismus, Elementen des also der C.G. Jung Psychotherapie-Ansatz plus sein Verständnis von Meister Eckhart zusammengebaut hat und da so eine eigene Richtung kreiert, die nannte sich, jetzt weiß ich nicht mehr, existenzielle irgendwas, existenzial-psychologische Bildungsbegegnungsstätte, ja, irgendwie so. Und ist in den 70er Jahren sehr, sehr bekannt geworden, hat einiges auf Deutsch publiziert, wobei ich jetzt seine Texte nicht gegengelesen habe, ob das Originalübersetzungen von ihm aus dem Japanischen ins Deutsche waren oder nicht. Das ist mir jetzt, das müsste ich nachschauen. Hat aber einige Bücher publiziert zu dem Thema, also zu seinem Ansatz eigentlich, müsste man sagen. Aus seiner Perspektive. Dieses braune Thema ist erst in den letzten Jahrzehnten zur Oberfläche gekommen. Das war zu seinen Lebzeiten, ich weiß nicht genau, wann er gestorben ist. Soweit habe ich den Text jetzt nicht rauskopiert. Aber. Ja, also wenn die Leute 94 sind oder 95, kommt dann sozusagen die eigene Vergangenheit wieder an die Oberfläche. Ja. Naja, also so viel zu Durkheim. Und ich denke, was jetzt in dieser Zusammenschau interessant ist, es gibt offensichtlich zwei vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema Friedensarbeit oder Kriegsdienst, wenn man so nennt. Beide werden mit Buddhismus unterlegt und aus buddhistischer Ebene oder Perspektive argumentativ dargelegt. Und man kann jetzt nicht sagen, dass Durkheims Sicht, also ich weiß nicht, ob wie weit der sich im Alter dann auch geändert hat, das kann ja alles sein. Ja. Ich will nicht sagen, dass er bis zu seinem 80. Lebensjahr ein Nazi war. Ich glaube, das wäre unfair zu behaupten. Aber von dem, wo er herkommt, wie er gehandelt hat, ist das erstmal interessant. Und der Zeitabschnitt, wo er aktiv in Japan war, war einfach so, dass große buddhistische Richtungen, und da war nicht nur Zen-Buddhismus die einzige Richtung innerhalb des japanischen Buddhismus, sondern mit japanischem Buddhismus gibt es verschiedene Schulen, die waren alle Tenno geleitet, also kaiserorientiert, militaristisch unterwegs und also haben den Imperialismus und Rassismus dieses kaiserlichen Japans unterstützt. Es gab wenige Ausnahmen, die gab es, aber das sind Einzelpersonen gewesen. Und das ist so, ja.
Ist er natürlich auch eine Ausnahmeerscheinung da mit seiner japanischen